NDR Info. Themen des Tages.
Der Sächsische Landtag hat den CDU-Politiker Michael Kretschmer wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. Keine Selbstverständlichkeit, denn seine CDU hat zwar eine Koalition mit der SPD gezimmert, aber auch zusammen hat man keine Mehrheit. Also war die Versuchsanordnung heute etwas tricky. Ein Thema des Tages heute, auch mit einem Blick auf den Ausgang aller drei Landtagswahlen in Ostdeutschland und auf die Rollen der BSW-Landesverbände. Außerdem blicken wir auf Recherchen zu einem Online-Netzwerk von Vergewaltigern und auf ein kleines und vertrauliches NATO-Spitzentreffen in Brüssel mit dem ukrainischen Präsidenten. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident im Freistaat Sachsen. Im zweiten Wahlgang strich der Amtsinhaber die erforderliche Stimmenmehrheit ein. Damit finden alle drei Landtagswahlen, also die in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen, ihren politischen Abschluss mit einer Regierungsbildung. Nur, dass es in Sachsen fraglich bleibt, mit wem Kretschmer und seine schwarz-rote Koalition auch bei Haushalten und Gesetzen Mehrheiten finden wird. Beate Dietze berichtet aus Dresden.
Im zweiten Wahlgang, anderthalb Stunden nach Sitzungsbeginn, verkündet Landtagspräsident Alexander Dirks das Wahlergebnis.
Abgegebene Stimmscheine wiederum 120, ungültige Stimmscheine 0, Enthaltungen 11. Auf Michael Kretschmer entfielen 69 Stimmen.
Kretschmer hat sich gegen die beiden Herausforderer von AfD und Freien Wählern, Jörg Obern und Matthias Berger, durchgesetzt. Beifall brandet auf, auch in den Reihen von Bündnis Sahra Wagenknecht und der Linken wird geklatscht. Auch wenn es eine geheime Wahl ist, ist klar, Michael Kretschmer ist mit Stimmen dieser beiden Fraktionen zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Erleichterung ist Kretschmer deutlich ins Gesicht geschrieben. Nach dem Amtseid tritt Kretschmer vor die versammelte Presse, beschreibt den schwierigen Weg zur Minderheitsregierung.
Wir gemeinsam, viele in der CDU, viele in der SPD, haben über Wochen intensive Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen hier im Sächsischen Landtag. Und es gibt sehr, sehr viele verantwortungsbewusste Kolleginnen und Kollegen, auch Fraktionen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute nicht in einem Chaos versinken, sondern dass wir uns jetzt heute gemeinsam auf den Weg machen können. Und deswegen ist diese Wahl heute auch ein Stück weit ein Signal, was in den nächsten Jahren möglich ist. Wir können für Sachsen gestalten.
Auch bei der SPD, Partner der CDU im schwarz-roten Bündnis, fällt die Anspannung der vergangenen Wochen ab. Ein sehr respektables Ergebnis, kommentiert Fraktionschef Dirk Panther und künftiger Wirtschaftsminister in Sachsen die Wahl.
Unsere Überzeugung war immer, dass wir in einem zweiten Wahlgang auch eine demokratische Mehrheit haben. Dass es eine absolute Mehrheit und so eine deutliche ist, das ist schön, das ist Rückenwind. Aber da sind wir auch dankbar für, weil das fällt ja nicht vom Himmel. Und da sind auch Menschen über ihren Schatten gesprungen bzw. haben Verantwortung übernommen, von dem man es nicht automatisch verlangen kann. Deshalb ist es für uns natürlich auch eine Aufgabe für die Zukunft.
Denn die Kräfteverhältnisse im Landtag sind deutlich anders als bisher. Das schwarz-rote Bündnis hat keine eigene Mehrheit, ist auf Stimmen aus anderen demokratischen Fraktionen, wie es heißt, angewiesen. BSW-Landes- und Fraktionschefin Sabine Zimmermann erwartet nun ein neues Miteinander im Parlament. Das BSW hatte die Sondierung für eine Brombeer-Koalition in Sachsen wegen fehlenden Vertrauens platzen lassen.
Aber jetzt haben wir eine andere Situation, wo wir praktisch am längeren Hebel sitzen. Die CDU und die SPD müssen jetzt auf uns zukommen und uns Vorschläge machen. Und wir werden dann unsere Themen mit einbringen können. Und die natürlich intensiv verhandeln. Also wir haben jetzt mehr Spielraum, als wenn wir in den Sondierungsgesprächen gewesen wären, zum einen. Und zum anderen sitzen wir jetzt am längeren Hebel.
Auch die Linken haben sich durchgerungen, der Minderheitsregierung einen Vertrauensvorschuss zu geben, um Chaos zu vermeiden, begründet Landes- und Fraktionschefin Susanne Schaper.
Dass das nachweislich für eine Linke eine schwierige Entscheidung ist, nachdem wie die letzten 34 Jahre mit uns umgegangen wurde, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber wir sehen den Konsultationsmechanismus und die Minderheitenregierung als Chance, dass es wirklich möglich ist, zu einer anderen politischen Kultur zu kommen und damit auch uns als soziale Stimme nicht nur anzuhören, sondern dass wir dann auch in der Lage sind, in Zukunft Dinge umzusetzen.
Mit dem sogenannten Konsultationsmechanismus wollen CDU und SPD die anderen Fraktionen frühzeitig in neue Gesetzesvorhaben einbinden. Morgen stellt Michael Kretschmer sein neues Kabinett vor und übergibt die Berufungsurkunden. Anschließend wird die Ministerriege im Landtag vereidigt.
Und über Sachsen und die anderen neuen Bündnisse in Potsdam und Erfurt habe ich am Nachmittag mit Professorin Marianne Kneuer gesprochen, Politikwissenschaftlerin an der TU Dresden. Michael Kretschmer betritt unsicheres Terrain. Nach vielen Jahren absoluter Mehrheit der Union reicht es jetzt auch mit der SPD zusammen. Nur zu einer Minderheitsregierung. War der heutige Tag der schwierigste oder wird es erst richtig schwierig, wenn es künftig im Landtag um politische Inhalte geht?
In der Tat handelt es sich um eine völlig neue Situation, sowohl in Sachsen, wo es immer stabile Mehrheiten gab, als auch für Michael Kretschmer, der eben bislang eine stabile Regierung angeführt hat. Anders als in anderen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Thüringen hat ja Sachsen keine Erfahrung bislang mit Minderheitsregierungen gemacht bzw. machen müssen. Insofern wird jetzt das schwierige Kapitel aufgeschlagen. Also die Wahl des Ministerpräsidenten ist ja nur der Anfang tatsächlich.
Warum sind Dietmar Woidke, SPD, und Mario Vogt, CDU, Ministerpräsidenten in einer Koalition mit dem BSW geworden? Und in Sachsen kam das nicht zustande. Liegt es an Kretschmer oder lag es am örtlichen BSW?
Gut, wir wissen, dass eine maßgebliche Rolle BSW gespielt hat. In diesem Fall also gar nicht mal die sächsischen VertreterInnen des BSW, sondern eben Sarah Wagenknecht selbst. Das ist ja so bekannt geworden auch, dass die Anweisungen von oben kamen. Insofern hat der BSW dabei eine erhebliche Rolle gespielt. Andererseits ist es so, da es nun mal so ist, da die Situation so ist, kann sich daraus natürlich auch ein ganz anderes Modell entwickeln. Was ich damit sagen will, ist, dass wir unterschiedliche Modelle jetzt haben in den drei Bundesländern, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Und es wird sich jetzt sozusagen wie auf einem Experimentierfeld zeigen, welche Modelle eben auch geeigneter sind, um die entsprechenden auch extremen Kräfte in Schach zu halten bzw. mit ihnen umzugehen.
Was kann man nun in der Draufsicht auf die drei Länder, über die wir schon gesprochen haben, nach den Wahlen im Herbst sagen? Es geht ohne und gegen die AfD, aber man braucht dann Geschick und auch ja, politische Biegsamkeit?
Tatsächlich ist es so, in Sachsen, wenn wir jetzt nochmal auf Sachsen schauen, ist diese Minderheitsregierung natürlich jetzt eine schwierige, weil eben zwei Kräfte, Steuerkräfte sein können und werden sicherlich, also AfD und BSW. Das ist nochmal etwas anders als in bisherigen Minderheitsregierungen, wo man vielleicht von einer Steuerkraft ausgehen konnte. Also insofern ist das schon eine schwierige Situation und es wird sich eben zeigen, wie eine Regierung, eine Minderheitsregierung damit umgehen kann. Andererseits finde ich es auch wieder interessant, welche Möglichkeiten oder welche Mechanismen die Regierung sich überlegt hat, um eben damit umzugehen. Ich meine damit den Konsultationsmechanismus, den CDU und SPD sozusagen erfunden haben jetzt, also ins Leben gerufen haben. Und mit diesem Konsultationsmechanismus sollen alle Fraktionen, alle demokratischen Fraktionen eingebunden werden in Entscheidungen. Und CDU und SPD-Regierung haben auch deutlich gemacht, dass sie eben eine demokratische Kultur und eine demokratische Regierung eben damit fundieren möchten. Und das finde ich einen Ansatz, der ist neu und da muss man sehen, wie der funktionieren wird und ihm auch eine Chance geben. Also das kann in der Tat ein Modell werden, wie eben in so einer Minderheitsregierung mit zwei massiven Störfaktoren Regierungspolitik trotzdem funktionieren kann.
Und ist die Sächsische Union immun gegen Verlockungen aus der AfD dann, auch wenn die Kompromisssuche, die Sie schildern mit Grünen und BSW und vielleicht der Linken und immer ja auch mit der SPD, eine lästige Sache wird?
Auch das wird sich zeigen müssen. Also es ist, wie gesagt, ein Konsens zwischen den beiden Regierungsparteien, CDU und SPD, der ja auch ganz klar formuliert worden ist, dass man hier eine demokratische Regierung zeigen möchte und umsetzen möchte. Und es gibt ja auch Unterstützung von anderen Parteien, die eben nicht BSW sind und AfD. Insofern wird die Mehrheitssuche sicherlich schwierig. Aber es wäre, wie gesagt, wünschenswert, wenn das Modell zeigen würde, dass eben solche eine Konsultation der demokratischen Parteien funktionsfähig und tragfähig sein kann.
Professorin Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin an der TU Dresden.
NDR Info. Die Meinung.
Der Kommentar zur erneuten Wahl von Michael Kretschmer zum sächsischen Ministerpräsident, jetzt von Uta Dekko.
Gewählt im zweiten Wahlgang, gewählt mit 69 Ja-Stimmen. Michael Kretschmer hat es geschafft. 18 Stimmen kamen von anderen Fraktionen. Naheliegend ist angesichts des Abstimmungsergebnisses und der Erklärungen, dass sowohl Linke als auch BSW-Abgeordnete ihm mit ins Amt verholfen haben. Dass die Warnungen der Grünen vor einem Kemmerich-Moment, einem Tricksen der AfD, richtig waren, auch das hat sich gezeigt. Man habe sich besprochen, im zweiten Wahlgang den Kandidaten Berger zu wählen, hatte AfD-Chef Jörg Urban bestätigt. Heute kann Michael Kretschmer erleichtert sein. Erleichtert, dass die Sorge vor einem Chaos-Moment die Reihen hinter ihm geschlossen hat. Heute hat das geklappt. Ein Signal für die Zukunft ist das wohl eher nicht. Erst in der Woche vor der Wahl mit Linken und Grünen zu sprechen, war keine vertrauensbildende Maßnahme. Miteinander reden, darauf wird es künftig mehr denn je ankommen im Sächsischen Landtag. Auch an Michael Kretschmer wird es liegen, ob es gelingt, die viel beschworene neue politische Kultur tatsächlich zu etablieren. Wie gut es gelingt, Mehrheiten für schwierige Projekte zu finden, sie durchzubringen. Vor allem die Aufstellung eines Haushaltes angesichts knapper Kassenlage ist eine Herausforderung. Heute darf aufgeatmet werden. Doch die Kernerarbeit beginnt erst.
Die Meinung von Dresden-Korrespondentin Uta Dekko. Das NDR-Rechercheformat Steuerung F hat ein internationales Netzwerk von Vergewaltigern aufgedeckt. Den einen geht es darin um Betäubungsmittel und wie man sie einsetzen kann, um sexuelle Übergriffe dann gegen wehrlos Gemachte begehen zu können. Andere bieten in den von Hunderten und Tausenden Männern bevölkerten Telegram-Gruppen ihre Schwester, Mutter, Frau oder Freundin als Vergewaltigungsopfer an. Das Ganze könnte man als Fantasien von verkommenen Prahlern abtun. Hätten die Reporter nicht auch Bilder und Videos tatsächlicher Gewalttaten in den Chatgruppen gefunden? Es gibt Taten, es gibt Täter, es gibt Opfer.
Die Recherche beginnt mit einem unscheinbaren Einladungslink zu einer Gruppe auf dem Messenger-Dienst Telegram. Eine von Dutzenden Gruppen mit Hunderten bis zu teils Zehntausenden Mitgliedern. Nutzer tauschen sich darüber aus, wie man Frauen für sexuelle Übergriffe unbemerkt betäuben kann. Ob das alles echt ist, können die Reporterinnen nicht überprüfen. Nutzer stacheln sich auf, manche bieten ihre Partnerinnen anderen Nutzern zur Vergewaltigung an. Vergewaltigungen werden angekündigt und entsprechende Aufnahmen geteilt. Die betroffenen Frauen scheinen aus dem direkten Umfeld der Täter zu kommen. Die Männer behaupten, sie vergingen sich an der eigenen Schwester, Mutter, Freundin oder Ehefrau. Viele scheinen stolz darauf zu sein, dass die betroffenen Frauen davon nichts wissen. Manche behaupten auch, ihre Partnerinnen seien einverstanden. Auf die erste Nachricht eines Nutzers folgt diese.
Sie ist jetzt sturzbesoffen und auf ein paar Schlafmedis. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben.
Andere schreiben begeistert.
Wow, fantastisch. Wie sieht sie aus?
Der Nutzer schickt daraufhin Fotos. Die mutmaßlichen Vergewaltigungen passieren teils in Echtzeit vor Online-Publikum. Missbrauchsanweisungen aus dem Chat setzen Täter sofort um und tauschen sich zu Betäubungsmitteln aus. Verschiedene K.O.-Mittel werden beworben und Links zu den Online-Shops geteilt. Im Internet konnte Steuerung F problemlos ein als Haarpflegemittel getarntes K.O.-Mittel bestellen. Sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Menschen sind nach § 177 Absatz 2 des Strafgesetzbuches strafbar. Vergewaltigungsvideos erwachsener Menschen zu besitzen hingegen nicht. Das Bundesjustizministerium erklärte dazu auf Anfrage: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Und das Bundesinnenministerium antwortet, sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diese diesen Hinweisen aktiv nach. Der Messenger-Dienst Telegram erklärt zu den Vorwürfen, Telegram verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch seiner Plattform. Alle Nutzer, die dabei erwischt werden, werden sofort gesperrt. Hinweisen von Nutzern und Ermittlungsbehörden werde nachgegangen.
Ein Bericht von Lia Gavi. NDR Info, der Verkehrsservice. Achtung in beiden Richtungen auf der A2 Dortmund-Hannover. Zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen werden Feuerwerkskörper auf die Fahrbahn geschossen. Achtung, ich wiederhole, in beiden Richtungen auf der A2 Dortmund-Hannover. Zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen schießt jemand Feuerwerkskörper auf die Fahrbahn. Und über die Recherche und die aufgedeckten Fälle habe ich mit Dirk Peglow gesprochen, Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Von welchen juristischen Tatbeständen reden wir hier und können Sie rechtlich, aber auch technisch diese Delikte ermitteln, sodass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können?
Die rechtlichen Grundlagen haben wir. Also es wird sich in diesen Fällen, wo bewusstlose Personen, insbesondere jetzt in diesen Fällen Frauen, sexuell missbraucht werden, wird es sich um eine Vergewaltigung handeln. Das ist nach unserem Paragraphen 177 Absatz 2 im Strafgesetzbuch strafbar. Das sind Tatbestände, wegen derer die Polizei natürlich Ermittlungen aufnimmt. Was die Aufnahmen oder den Besitz dieser Aufnahmen bei Personen angeht, die jetzt selbst nicht beteiligt waren an der eigentlichen Vergewaltigung, da würde ich nochmal sagen, ich würde das auf jeden Fall mal vorlegen, weil wir haben ja auch noch einen Tatbestand der Gewaltpornografie, also Gewalt, wenn also pornografische Darstellungen im Zusammenhang mit Gewalt, und ich sehe das als Gewaltexzess sogar, wenn ich Frauen in einen Zustand bringe, dass sie bewusstlos sind und dann sexuelle Handlungen an ihnen vornehme. Zweifellos.
Dass es diese Videos gibt, ist aus Ermittlersicht aber wahrscheinlich hilfreich, weil es die Beweislage für die Taten vor einer Anklage verbessert?
Richtig. Wenn wir im Besitz dieser Videos sind, wird es zunächst mal darum gehen, festzustellen, wer in dieser jeweiligen Telegram-Gruppe beteiligt war. Und da geht das Problem schon los. Wir alle kennen das Thema Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, die Behörden sind hier darauf angewiesen, zur Ermittlung der Identitäten der Menschen, die in dieser Gruppe sind, dann entsprechend sehr schnell auch im Besitz der IP-Adressen zu kommen, um dann festzustellen, wer sich hinter dieser IP-Adresse, also welche Person sich dahinter verbirgt. Und das können wir nicht mehr, wenn 7 Tage rum sind derzeit, weil die gesetzlichen Grundlagen dafür nicht da sind. Die Internetprovider haben dann schlicht und ergreifend diese Daten nicht mehr, weil sie gelöscht wurden.
Aber die Telegram-Kanäle bekommen die spezialisierten Ermittler im Prinzip aufgebrochen, die Identität der Akteure zugeordnet und die Videos als Beweismittel auch gespeichert.
Richtig, richtig. Also die Zusammenarbeit mit Telegram hat sich, so wie man hört, etwas verbessert. Wir kriegen auch im Bereich der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten mittlerweile auch tatsächlich dann entsprechende Auskünfte von Telegram. Aber das ist, wie gesagt, das alles unter Zeitdruck und auch unter dem Druck, dass es ja möglicherweise auch hier um Gefahrenabwehr geht. Also auch wenn sich Menschen über diese Gruppen verabreden, eine solche Tat zu begehen oder dabei zu sein, dann gilt es ja, diese Tat zu verhindern. Das heißt, hier ist Eile geboten. Wir arbeiten da im Bereich der Gefahrenabwehr. Also um zu verhindern, dass es überhaupt zu dieser Straftat kommt, über die man vorher spricht und die Modalitäten dieser Taten auch sehr genau bestimmt.
Blicken wir nochmal auf die Opfer oder potenziellen Opfer solcher Verabredungen. Haben die eine Chance, die K.O.-Tropfen zu bemerken? Und kriegt man die nicht aus dem Verkehr? Offenbar sind sie ja relativ leicht erhältlich.
Das ist richtig. Also bemerken ist schwierig, weil das schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Also es gibt ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Substanzen, die beigebracht werden können, um eine Person in einen willenlosen Zustand zu versetzen. Die populären sind GHB und GBL. Das sind Mittel, die man im Grunde genommen nicht schmeckt, nicht riecht und die eben erhältlich sind, weil sie eben in der Industrie vielfach benötigt werden. Das heißt, es sind Stoffe, die unterliegen keinen größeren Einschränkungen und es gibt genug Kanäle im Internet. Das ist eine Sache von 5 Minuten zu recherchieren und dann kann man sich so Stoffe eben auch kaufen und dann auch natürlich einsetzen. Das ist das Problem. Und was polizeilich das weitere Problem ist, ist, dass die Detektion dieser Stoffe, also der Nachweis im Körper, insbesondere bei den gängigen GHB und GBL, die häufig verwandt werden, dass der Nachweis eben nur innerhalb von 6 bis 12 Stunden überhaupt noch möglich ist. Das heißt, wenn Opfer eben erst 2 Tage später zu der Polizei gehen, dann werden wir diese Stoffe im Körper nicht mehr nachweisen können, was ohnehin das ganze Verfahren eben sehr verkompliziert.
Herr Peglow, wir reden jetzt über diese Delikte, als ging es um Autodiebstahl oder Trickbetrug. Sind das für Sie kriminelle Delikte wie andere auch oder beginnen Verteidiger von Recht und Ordnung angesichts dieser Abgründe, auch der Hunderte und Tausende, die sich offensichtlich daran aufgeilen, an der Menschheit zu verzweifeln?
Ich sage an dieser Stelle immer gerne, dass eben soziale Netzwerke und solche Kanäle wie Telegram eben auch einen Überbietungswettbewerb an Scheußlichkeiten darstellen und Möglichkeiten dazu bieten. Wenn es um den Austausch von schrecklichen Videos geht, wenn es darum geht, solche grausamen Taten zu verabreden, wenn Frauen in willenlose Zustände gebracht werden und dann auch noch live dabei gefilmt werden, wie sie vergewaltigt werden, ist das erschreckend und grausam. Und hier gilt es eben alles, was wir an Möglichkeiten haben, seitens der Strafverfolgungsbehörden dem entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich die rechtlichen Befugnisse eben auch haben, um, wenn wir diese Taten eben länger als 7 Tage zurückliegend dann auch ermitteln wollen, hier die notwendigen Ermittlungen auch zu tun. Und das können wir derzeit nicht. Und es ist natürlich auch ein Mengenproblem. In dieser Größenordnung, und das haben die Recherchen, die uns jetzt offenbar werden, ja gezeigt, dass es eben weltweit Tausende von Menschen gibt, die sich offensichtlich daran ergötzen, wenn anderen Leid zugefügt wird, insbesondere in sexueller Form. Und das ist besonders niederträchtig und deswegen auch eine Sache, gegen die wir vorgehen müssen, mit allem, was wir haben.
Dirk Peklow, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, über die Recherchen von Steuerung F zu Vergewaltiger-Netzwerken. In Brüssel herrscht vorweihnachtliche Betriebsamkeit. Morgen der letzte EU-Gipfel des Jahres, heute schon das Treffen mit den Westbalkanstaaten, also praktisch ein Termin im Wartezimmer. Und am späten Abend dann ein etwas mysteriöses und informelles Treffen, zu dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte einige, aber nicht alle europäische Regierungschefs eingeladen hat. Helga Schmidt im Studio Brüssel. Worauf deutet die Zusammensetzung? Heute Abend will Rutte nur die wichtigsten Häuptlinge um sich haben, weil ihre Einigung die anderen Europäer binden würde?
Ja, das könnte eine Erklärung sein, aber das ist eben auch nur eine Vermutung. Über dieses Treffen dringt wirklich nur sehr wenig an die Öffentlichkeit. Vieles wird geheim gehalten und ich versuche jetzt mal die Informationen zusammenzutragen, die wir bekommen haben heute von den verschiedenen Botschaften hier in Brüssel. Danach war es wohl so, dass Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, gerne vor dem Amtsantritt von Donald Trump, das ist ja in 5 Wochen, am 20. Januar, nochmal mit den Regierungschefs der großen europäischen Bündnispartner sprechen wollte. Dann zeigte sich, dass die meisten heute sowieso in Brüssel sind, wegen des Gipfels. Und dann hat Rutte eben eine ausgewählte Gruppe eingeladen. Übrigens nicht ins NATO-Hauptquartier, wie das sonst üblich ist, sondern in seine private Residenz. Und das lässt auch darauf schließen, dass es wirklich ein sehr exklusiver Kreis ist. Bundeskanzler Scholz ist dabei, das hat er gerade vor Beginn der Gespräche beim Gipfel gesagt. Außerdem die Regierungschefs oder ihre Vertreter aus Großbritannien, aus Frankreich, Italien, Polen und Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine. Es wird also um die Zukunft der Ukraine gehen.
Und was will dann Rutte Europa und die Ukraine wappnen, falls die USA ausfallen? Oder will er Trump mit Aufrüstung und Verantwortung der Europäer beeindrucken, um ihn bei der Stange zu halten?
Wahrscheinlich beides. Mark Rutte ist jetzt seit knapp 3 Monaten Generalsekretär der NATO und er hat in dieser Zeit sehr oft erwähnt, dass er in engem Kontakt zu Donald Trump steht. Vor einigen Tagen sagte er zum Beispiel, dass sich alle Länder schon mal gefasst machen können auf einen Telefonanruf von Trump, also die Länder, die das 2%-Ziel nicht erreichen, die weniger als 2% ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgeben. Und wenn Rutte sowas sagt, dann lässt er auch meistens keinen Zweifel dran, dass er sich gar nicht dahinter versteckt, dass er das auch so sieht. Er will die Europäer in der NATO bewegen, mehr zu tun für die Verteidigung. Sie sollen mehr Aufrüstung finanzieren, eben auch für den Fall, dass Trump seine Wahlkampfankündigungen nun wahrmachen wird und möglicherweise die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine deutlich zurückfährt.
Die Nordeuropäer haben sich gestern und heute in Tallinn schon auf eine Linie verständigt. Die sind sicher alles andere als unsichere Kantonisten in Sachen Ukraine. Aber zum Beispiel Frau Meloni, die heute Abend wohl dabei ist, ist sie denn noch an Bord in der Ukraine-Politik oder sucht sie schon die inhaltliche Annäherung an Trump?
Also Meloni gehört im Kreis der EU-Chefs zu denjenigen, die entschieden an der Seite der Ukraine stehen. Sie gehört zu denen, die Putin mit schärfsten Worten attackieren. Da ist sie nicht zurückhaltend. Es ist zwar so, dass die italienische Regierung sehr zurückhaltend ist, wenn es um die Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine geht, aber das dürfte auch an der hohen italienischen Staatsverschuldung gehen. Eine unsichere Kantonistin mit Blick auf die Ukraine ist sie gewiss nicht. Jedenfalls sagt sie das und lässt keine Gelegenheit, ihre Unterstützung zu versichern für die Ukraine.
Wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, den Donald Trump irgendwie arrangiert, und europäische Armeen müssten dann eine neue Kontaktlinie, also sprich die dann wieder eingefrorene Front, absichern. Gibt es da Truppensteller genug und unter welchem Dach würde sich das formieren?
Das ist eine heikle Frage. Da kriegt man sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, wenn man fragt. Bei der NATO, in der EU, da gibt es die offizielle Linie in der EU, die lautet, es mache keinen Sinn, über Truppensteller, Garantiemächte für eine Waffenruhe zu sprechen, wo die Ukraine doch weit entfernt ist von der Waffenruhe. Aber es gibt einige an der Spitze, Frankreichs Präsident Macron. Er hat ja angekündigt, dass er bereit ist, Bodentruppen zu stellen, um einen möglichen Waffenstillstand zu garantieren. Und im Hintergrund hat er auch versucht, mehrere Unterstützer für diese Idee zu finden. Allerdings, man muss sagen, da war bisher nicht sehr erfolgreich. Aus Polen gab es ja kürzlich eine Absage. Das war für ihn eine große Enttäuschung, denn auf die Unterstützung Polens hatte er gesetzt. Deutschland hat ja auch schon, sich vorsichtig, zurückhaltend, abweisend geäußert. Könnte sein, dass aber heute was in Bewegung gerät. Offiziell wissen wir das nicht, aber einige sagen, das könnte auch besprochen werden heute Abend in Brüssel.
Informationen live aus Brüssel waren das von unserer Korrespondentin Helga Schmidt am Ende der NDR Info. Themen des Tages am 18. Dezember.